Johannesbrief und wir greifen unseren Text wieder im Kapitel 2, im Vers 28 nochmal auf. Ich möchte gerne unseren Abschnitt lesen für heute zu Beginn. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und Vater, wir beten einmal mehr, dass du dich uns offenbarst. Denn Herr, ich kann deine Wahrheit nur bezeugen oder verkündigen, du allein kannst sie offenbaren, dass sie in unsere Herzen geht, dass es persönlich wird und praktisch wird in unserem Leben. Und dafür bitte ich dich, gib uns deine Perspektive für unser Leben heute Morgen. Offenbar dich uns, Herr, deinen Heiligen Geist. Amen. Die Adventszeit ist ja ganz besonders eine Zeit, in der wir uns bewusst machen, dass Jesus wiederkommen wird. Jesus wird uns ganz zu sich holen. Wir sind jetzt gerade so wie Verlobte. Und in biblischen Zeiten war das so, dass sich die Leute so ungefähr ein Jahr vor der Hochzeit verlobt haben. Und dann irgendwann ein Jahr später wurde die Hochzeit gefeiert. Und es war dann so, an dem Hochzeitstag, die Braut wusste schon ungefähr, also wann der Hochzeitstag ist, aber sie wusste nicht, wann der Bräutigam kommen wird und sie abholen wird von ihrem Elternhaus. Und dann hat er sie abgeholt und hat sie zu sich nach Hause geholt. Da wurde die Ehe vollzogen und dann wurde das Ganze gefeiert. Also so ziemlich kurz und schmerzlos, so haben die das damals gemacht. Aber die Braut musste, sie wusste nicht genau, wann der Bräutigam kommt und sie musste bereit sein mit ihren Brautjungfern. Jesus hat in Matthäus 25 ein Gleichnis erzählt über die Brautjungfern, von denen nicht alle bereit waren, weil manche von ihnen gedacht haben, naja, wir warten, bis er kommt und dann schnell, schnell, schnell werden wir uns vorbereiten. Und das hat nicht so gut funktioniert. Also wir sind wie Verlobte mit Jesus. Wir sind die Braut, er ist der Bräutigam. Wir haben jetzt schon eine Beziehung mit ihm, aber er wird kommen, um uns zur Hochzeit zu holen, um uns heimzuholen in seine Herrlichkeit, in diese volle Einheit, in diese volle Intimität mit ihm. Und wir sind schon fast dort, wir sind eigentlich praktisch an unserem Hochzeitstag schon. Also Jesus kommt bald. Wir können uns sicher sein, dass Jesus bald kommt. Zumindest bald für uns. Wir wissen nicht genau, wann Jesus wiederkommen wird, aber wir wissen, dass er zu unserer Lebenszeit für uns persönlich wiederkommen wird oder wir zu ihm. Also es könnte jeden Tag sein. Jesus könnte jeden Tag wiederkommen oder wir könnten jeden Tag, wir könnten heute sterben und zu ihm gehen. Also Jesus wird kommen. Und wir wollen leben und bereit sein, wenn er kommt oder wenn wir zu ihm gehen. Wir wollen leben in dem Bewusstsein, in dem Licht seines Kommens. Auch in dem Licht der Ewigkeit. Mit der Perspektive auf unser Zuhause, wo wir wirklich den allergrößten Teil unseres Lebens verbringen werden, bei ihm. Und wir wollen im Licht von dem leben, wer wir in ihm sind, nämlich seine Braut. Und wie leben wir? Wie sind wir bereit für sein Kommen oder zu ihm zu gehen? Na, manche, wie diese Brautjungfern, in Matthäus 25, die denken sich, naja, ich warte hier bis zum letzten Ende. Ich lebe hier irgendwie so mein Leben ohne Gott und dann so kurz vor knapp regle ich die Dinge noch mit ihm und dann werde ich umkehren und dann ist alles klar. Das Problem ist, es hat bei den Brautjungfern in dem Gleichnis nicht so gut funktioniert und das Problem ist, es funktioniert auch bei uns nicht so gut, dieses Denken, denn unser Problem ist, wir wissen nicht, wann der Tag ist und wann die Stunde ist. Wir wissen auch nicht mal, wann die Minute ist, wann unsere letzte Minute ist. Wir können hier rausgehen, vom Auto überfahren werden und das war's. Wir stehen vor ihm. Ja, bist du dann bereit? Und Jesus wird im Gericht auch nicht irgendwie nur die letzte Minute bewerten, sondern er wird unser ganzes Leben bewerten. Und es wird in der Ewigkeit nicht mehr zählen, was du in der letzten Sekunde deines Lebens getan hast, als was du jetzt tust. Unser ganzes Leben zählt. Jeder Tag, jeder Moment. In einem gewissen Sinn hat es schon was, dieser Spruch. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Oder lebe jeden Moment, als wäre es dein letzter. Ich meine, es könnte jeder Moment unser letzter sein. Und im 1. Korinther 15 wird uns gesagt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir, die wir noch am Leben sind, zu dem Zeitpunkt in einem Augenblick verwandelt werden und in seine Gegenwart versetzt werden. Also stell dir vor, du hast in dem Moment gerade einen Streit mit deiner Frau und bist hier gerade am Ausrasten und dann die Trompete und schnipp, stehst du vor seiner Gegenwart und die ganzen Engel um dich her und klotzen dich an und vielleicht sagt dein Engel, hey, was brüllst du so? Was ist dein Problem? Entspann dich. Und du hast gerade irgendwas geraucht, das du nicht rauchen solltest und stehst dann vor ihm, man kann die ganze Ewigkeit nicht ausatmen. Nee, ist natürlich Spaß. Aber bleib dran an ihm. Und dann, wenn wir plötzlich vor ihm stehen, in der Ewigkeit, dann wird es kein Kulturschock sein. Dann wirst du dich nicht schämen müssen. Unsere Identität als Christen ist Jesus. Er ist unser Leben und wir wollen in ihm sein, unser ganzes Leben lang und auch in dem Moment, wenn er kommt. Vers 28. Nun, Kinder, bleibt in ihm. Das ist, was wir tun müssen. So sind wir bereit für sein Kommen. Damit, wenn er geoffenbart werden wird, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Also halt fest an ihm, bleib in ihm, vertraue ihm, folge ihm, lebe mit ihm, versuch ihm zu gefallen. Jede Minute deines Lebens. Und dann, wenn du vor ihm stehst, dann wirst du einen guten Freund begegnen und wiedersehen. Und dann wird diese Gemeinschaft, die hier so unvollkommen begonnen hat, schlicht und einfach vollkommen gemacht sein in Perfektion. Und die Gemeinschaft mit ihm, die verändert uns. Schon jetzt hier. Denn obwohl es, wie es im 1. Korinther 13 heißt, wir nur undeutlich wie in einem Spiegel sehen, und das waren nicht so tolle Spiegel, wie es wir heute haben, sondern einfach poliertes Metall. Obwohl wir noch undeutlich sehen, jetzt hier in dieser Welt, heißt es im 2. Korinther 3 doch, werden wir verwandelt in sein Bild, während wir ihn betrachten von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer mehr. Und im Vers 3, hier heißt es, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen einmal, dann werden wir auch sein, wie er ist. Wie er werden wir sein, perfekt, sündenlos. Nicht aus uns selbst, natürlich, sondern weil Jesus uns so gemacht hat. Und dann werden wir nicht beschämt sein. Wir werden sein wie er. Wie ist Jesus? Jesus ist heilig, er ist perfekt, er ist sündenlos, er ist die Wahrheit, er ist die Liebe in Person. Und wir sehen hier, das ist unsere Berufung. Das ist unsere Bestimmung, wie er zu sein. Und das ist übrigens auch heil, so zu sein, wie er. Römer 8, Vers 29. Gott hat uns vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes, unseres geistigen Bruders Jesus gleichförmig zu sein. Hey, das ist ewiges Leben. Das ist ewige Lebensqualität, ihm gleich zu sein. Und dieses ewige Leben beginnt hier, in dieser Welt, wenn wir neu geboren werden durch den Geist Gottes, dann werden wir Kinder Gottes, dann werden wir in die Familie Gottes hineingeboren. Und das passiert, indem wir geistlich in Jesus versetzt werden bei unserer Bekehrung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, weil wir im Sohn sind. Und wir bekommen von ihm Anteil von seinem Leben. Er wird unser Leben. Und er will sein Leben auch durch uns ausdrücken. Und das geschieht, wenn wir in ihm bleiben, so wie der Weinstock an der Rebe bleibt. Wenn wir von ihm dieses Leben empfangen, wenn wir seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe empfangen, das verändert uns. Und das macht uns ihm ähnlich. Und Kinder sehen den Eltern ähnlich, oder? Unsere Kids werden wahrscheinlich mal eine große Nase haben, weil ich eine große Nase habe. Und Kinder sogar in ihrem Verhalten sind uns ähnlich. Ist manchmal ganz witzig zu beobachten, ne? Wenn Kinder so eine Reaktion haben, so was ein 4-5-Jährige, so die Augen verdrehen, dann weißt du schon, was die Mama macht. Wenn Kinder werden uns ähnlich. Und so, wenn seine Liebe, wenn seine Gnade, wenn sein Leben durch uns fließt, zu anderen, dann ist diese Erfahrung auch die Bestätigung für uns, dass wir in der rechten Beziehung mit ihm sind. Ihr wisst, dass er gerecht ist, steht im Vers 29. So erkennt das auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Also, er ist gerecht. Und wenn wir die Gerechtigkeit tun, ist interessant, tun, der Johannes ist sehr praktisch. Gerechtigkeit, Recht sein, richtig sein eigentlich auch. Gerechtigkeit ist richtig für uns und auch für andere. Und er ist tut, es geht hier um einen Lebensstil, der ihm ähnlich lebt. Nicht perfekt, natürlich hier in dieser Welt, aber ihm ähnlich, geprägt von ihm. Das ist normal für uns Christen eigentlich. Das fühlt sich richtig an, oder? Danach sehnen wir uns. Wenn wir nicht so leben, wenn wir ungerecht leben, dann ist es abnormal für einen Christen, dann fühlt sich das auch nicht richtig an. Fühlen wir uns nicht wohl. Und deswegen, wenn wir hinfallen, dann wollen wir auch schnell wieder aufstehen und umkehren. Und wenn er mich nicht prägt, dann muss ich mich eigentlich fragen, wie ist meine Beziehung mit ihm? Das offenbart mir ein Beziehungsproblem. Vielleicht ist was anderes im Zentrum meines Lebens. Dass ich nicht ihn im Zentrum meines Lebens habe, sondern, weiß nicht, vielleicht die Welt oder mein Ego oder Cash. Dann prägt mich das. Und ich wäre vielleicht so hart und kalt wie Gold. Oder so versaut wie die Welt. Hey, das ist so. Wir werden dem Gott oder den Götzen, den wir anbeten, werden wir ähnlich werden, dem, den wir uns zur Verfügung stellen. Also, wenn das nicht dein Leben beschreibt, Gerechtigkeit, Richtigkeit, einfach so wie er richtig ist, dass wir richtig sind, dann ist die Lösung auch nicht irgendwie ein gesetzlicher Versuch oder so eine Anstrengung, dich selber zu reformieren aus eigener Kraft, sondern ist die Lösung, dass du dein Leben entweder zum ersten Mal oder vielleicht neu um ihn ausrichtest, dass du umkehrst zu ihm, in die Gemeinschaft mit ihm, das zur Priorität machst. Denn nur er kann dich wirklich verändern, von innen heraus. Nur er kann unser Leben neu machen. Und das geschieht, wenn wir ihn betrachten, wenn wir mit ihm leben. Also wir haben hier wieder diesen Lebenstest, den der Johannes uns immer wieder gibt. Es zieht sich durch den ganzen Brief durch, diese verschiedenen Tests, woran wir erkennen können, dass wir in der rechten Beziehung mit ihm sind. Und er sagt uns hier, dein praktisches Leben zeigt dir, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Erster Johannesbrief ist ein sehr praktisches Buch. Johannes lässt es nicht zu, dass wir unsere Theologie abkoppeln von unserem praktischen Leben. Also was sagt dein Leben über deine Beziehung mit Jesus? Brauchst du eine Neuausrichtung in dieser Adventszeit? Es ist Gottes Plan für jeden Menschen, es ist Gottes Bestimmung für uns, die sich durch Glauben mit Jesus verbunden haben, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Letztendlich in perfekter Gemeinschaft, in ungetrübter Gemeinschaft und dass wir ihm gleich sind. Wir sind seine Braut, die er sehr bald zu sich holen wird. Wir sind Gottes Kinder, wir sind Gottes Familie. Wir sind aus ihm geboren und als der Johannes darüber nachdenkt, hat er so einen Wow-Moment. Und er sagt im Vers 1 im Kapitel 3, seht, betrachtet, seid erstaunt, heißt es, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Seht, betrachtet, seid erstaunt darüber. Ich hoffe, das hört nie auf bei uns. Und ich hoffe, wir sind erstaunt, sonst müssen wir das wieder neu lernen. Und wir könnten ein paar Wochen mit diesem Vers allein verbringen und den zerlegen und nachsinnen über diese Wahrheit. Und vielleicht könnt ihr das als Hausaufgabe machen in dieser Adventszeit. Da ein bisschen weiter nachzudenken und weiter nachzustudieren, was es bedeutet. Mal so jedes Wort hier zu zerlegen. Betrachtet, welch eine Liebe, was für eine Art von Liebe das ist, dass wir Kinder Gottes sein können. Das ist keine natürliche Liebe, die der Vater für uns hat, die Liebe, die wir kennen, die natürlich für uns ist. Weil unsere natürliche Liebe ist bedingt. Das heißt, ich liebe dich, wenn du mich liebst. Und irgendwo meine Liebe hat was mit dem Objekt zu tun. In dem ist die Liebe begründet. Also, wenn ich dich attraktiv finde, dann mag ich dich und liebe ich dich. Wenn ich dich nicht attraktiv finde, dann liebe ich dich nicht. So ist die natürliche Liebe in dieser Welt. Aber Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe ist uns fremd. Gottes Liebe ist übernatürlich. Die ist außerirdisch. Die ist nicht von dieser Welt. Gottes Liebe ist selbstlos und aufopfernd und unbegrenzt und bedingungslos. Gott liebt, weil er die Liebe ist. Gott liebt dich, weil er die Liebe ist. Er liebt dich nicht wegen irgendetwas an dir oder wegen irgendetwas, was du getan hast. Nee, Gott liebt dich, Punkt. Er liebt dich leidenschaftlich, er liebt dich hingebend, weil so ist er. Das ist sein Herz für dich. Das heißt auch, du kannst nichts tun, damit er dich nimmer liebt. Egal wie attraktiv du gerade bist oder nicht, er liebt dich. Oder auch egal, was du getan hast, er liebt dich trotzdem immer noch. Er liebt dich. Punkt. Das ist Gottes Liebe. Und ich hoffe, du kannst es annehmen heute Morgen, dass Gott dich so liebt. Kannst du das? Kannst du das annehmen? Das wird dein Leben verändern. Diese Geborgenheit in seiner Liebe. Das setzt uns frei, auch zu lieben. Auf der anderen Seite, wenn du diese Liebe von Gott, diese bedingungslose Liebe, wenn du die nicht annehmen kannst und die irgendwie bezweifelst, dann wird das auch dein Leben verändern. Weil wir sehnen uns nach dieser Liebe. Wir verlangen nach dieser Liebe, wir brauchen diese Liebe. Und wenn wir uns dieser Liebe von Gott verschließen oder uns da unsicher sind, dann fallen wir aus dieser Geborgenheit heraus, für die wir geschaffen sind. Und dann fangen wir verzweifelt an zu suchen, so eine Liebe an einer anderen Stelle, die uns diese Liebe aber nicht geben kann. Und wir werden enttäuscht. Und wir werden zu verletzten Verletzern letztendlich. Wir werden uns nächstes Mal da weiter drüber unterhalten. Also bitte betrachtet, seht, staunt, was für eine Art von Liebe. Johannes 3,16, so sehr oder so hat Gott uns geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat. Wow. Hey Leute, ich liebe euch, aber ich liebe meine Söhne so viel mehr als euch. Es ist schlicht und einfach die Wahrheit. Ich bin ein Vater. Ich habe ein Vaterherz und ich habe das früher, bevor ich Kinder hatte, intellektuell verstanden, aber jetzt kann ich es nachfühlen. Jetzt treibt es Tränen in meine Augen, drüber nachzudenken. Nie, nie, nie würde ich meine Söhne geben für irgendjemanden, für irgendwas. Ich würde ihn nicht aufopfern, ich würde ihn nicht hingeben. Aber im Kapitel 4, im Vers 9, lesen wir auch wieder, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen Eingeborenen, das heißt seinen einzigartigen Sohn, in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Das ist Weihnachten, das ist der Sinn von Weihnachten. Der Sohn stirbt, damit wir leben. Vers 10 im Kapitel 4, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Um unsere Schuld mit dem Vater zu begleichen, um die Beziehung mit dem Vater zu heilen. Würdest du dein Kind hergeben als Medizin für andere? Würdest du dich selbst aufopfern als Medizin für andere? Das hat Gott für uns getan. Er hat nicht nur seinen Sohn für uns gegeben, er hat sich selbst in seinem Sohn gegeben. Er hat beides getan. Das ist diese Art der Liebe, mit der uns Gott liebt, diese hingebende, aufopfernde Liebe. Das ist übernatürlich. Das ist nicht von dieser Welt. Oh, was für eine Liebe. Wir könnten nachdenken, was für eine Liebe der Vater uns gegeben hat. Wow, der Vater, wer ist der Vater? Der Einzigartige, der Wertvolle, der Heilige, der Ewige, der reine, liebevolle Gott. Und dann der Hammer, er hat sie uns gegeben, damit wir Kinder Gottes sein können. Wisst ihr, wie sehr ich diese Liebe verdient habe? Gar nicht. Wisst ihr, wie sehr ich in die Familie des Heiligen Vaters passe? Ungefähr so gut wie ein rostiger Nagel in ein Auge. Wenn die Queen von England mich adoptieren wollte, dann wäre das schon ziemlich lächerlich eigentlich, ziemlich abgefahren. Weil hey, ich habe keinen Adel, ich spreche auch nicht deren Sprache, ich habe nicht das Auftreten, ich habe nicht die Manieren, ich kleide mich nicht wie die königliche Familie, ich habe nicht mal ein Verlangen danach. Aber ich soll ein Kind Gottes werden, wie viel mehr ist das? Das ist unvorstellbare Gunst. Und hier im weiteren Kontext von diesem Abschnitt sehen wir eigentlich einen Kontrast zwischen zwei geistlichen Familien, den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Und aus Epheser 2 wissen wir, dass wir alle mal in der anderen Familie waren, in der Familie des Teufels. Und wir sind ihm nachgefolgt. Wir haben ihn reflektiert, ob uns das bewusst war oder nicht. So war es. Und Gott hat den einen einzigartigen Sohn, der eins war mit ihm, der Einzige ist, der seine Liebe wirklich verdient hat, der hat diesen einzigartigen Sohn für uns hingegeben, als Sühnung und Wiedergutmachung für unsere Schuld, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. Jesus hat uns reingemacht, damit der Vater uns adoptieren kann. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, auch das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, denen, die aus Gott geboren sind. Also in Jesus, weil wir uns ihm anvertraut haben, sind wir es. Sind wir Kinder Gottes. Und in Johannes 17 haben wir gelernt, Gott der Vater liebt uns, die Adoptierten, die unnatürlichen Kinder eigentlich, genauso wie er den natürlichen Sohn, der immer sein Sohn war, liebt. Das ist unglaublich. Es gibt diese Geschichte von zwei Brüdern, die sich in die Schule einschreiben lassen und die Sekretärin kommt drauf, die haben ja beide im selben Jahr Geburtstag. Die sagt, hey, halt mal, wie geht das? Und die Jungs sagen, hey, um ehrlich zu sein, einer von uns wurde adoptiert. So geht es. Und dann fragt die Sekretärin, wer von euch beiden wurde denn adoptiert? Und die Jungs sagen, wir wissen es nicht. Wir haben den Papa gefragt, aber der Vater hat gesagt, er hat uns beide so lieb, dass er es vergessen hat. Und Gott ist natürlich nicht vergesslich. Aber er liebt uns, er liebt dich, er liebt mich, so wie er Jesus liebt. Und wir sind hineingenommen in diese größte Liebesbeziehung, die überhaupt existiert, in die Liebesbeziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und wir sind geistlich in Jesus und in ihm sind wir Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Kind sein, Kind-Eltern-Beziehung ist eine besondere Beziehung, oder? Ich hoffe, ihr seid gute Christen und ihr liebt alle Menschen, aber ich würde behaupten, es gibt Menschen, die ihr ganz besonders liebt, die ganz besondere Gunst bei euch haben und eure besondere Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch besondere Privilegien, die sich mehr Mist leisten können. Und ihr nehmt sie trotzdem an, die jederzeit zu euch kommen können, die was gut haben bei euch. Und das sind eure Kinder. Sie sind Teil von euch, sind Teil eurer Familie. Wir hatten gestern alle Magen-Darm. Und Jennifer war ganz außen vor und mir war schlecht und die Kinder haben gekotzt links und rechts. Ich habe gestern meine Notizen vorbereitet für die Predigt, so zwischen dem Kotze wegwischen und Waschmaschinen füllen und Durchfall wegwischen und Baby baden. War eine ziemlich verrückte Nacht. Und ich kann nicht sagen, dass es mir Spaß macht, hier Kotze wegwischen und so weiter. Aber wisst ihr was, trotzdem liebe ich meine Kinder über alles. Und ich würde sie nicht hergeben wollen deswegen, weil sie manchmal kotzen. Oder manchmal Arbeit machen. Und so ist es mit Gott. Gott liebt uns über alles. Obwohl wir manchmal Pupser sind. Und in die Windel machen. Und wir haben seine Aufmerksamkeit. Ist es nicht erstaunlich, wie Eltern manchmal den kleinsten Mucks ihres Kindes hören können, obwohl es laut ist? Meine Frau ist da ganz besonders. Nein, dann nicht das Baby. Oben irgendwo zwei Türen verschlossen, zwischendurch. Das kennzeichnet unsere Beziehung als Kinder. Wir haben Gottes Aufmerksamkeit. Wisst ihr das? Wir müssen nicht irgendwas leisten, um von ihm geliebt zu werden und angenommen zu sein. Wir müssen auch nicht irgendwie uns auffällig verhalten, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne, wir haben sie schon. Wir sind sein Augapfel. Wir sind die Liebe seines Lebens. Und Eltern wollen auch das Beste für ihre Kinder, oder? Ich will das Beste für meine Kinder. Und ich liebe es, meine Kinder lachen zu hören. Ist das nicht was Schönes? Das wärmt mein Herz, weil Kinder lachen. Und das ist auch Gottes Herz. Gott liebt es, wenn wir heil sind und froh sind. Das ist sein Herz für uns. Er will das Beste für uns. Deswegen sagt er uns das, was er uns sagt. Und Kinder haben besondere Privilegien, haben besonderen Zutritt. Denkt hier an den Thronsaal und der erhabene König sitzt auf dem erhabenen Thron. Kann nicht jeder einfach so reinlaufen. Aber manche Menschen können das, die Kinder können das, oder? Das Kind denkt da gar nicht groß nach, für den ist der Papa, ob der König ist oder Straßenkehrer, ist ihm völlig egal. Das ist mein Papa. Und es darf reinlaufen und es darf in den Schoß springen und es ist okay. Und Hebräerbrief sagt uns, mit dieser Zuversicht dürfen wir vor den Thron der Gnade kommen. Mit Zuversicht, mit Freimut als Kinder. Und wir haben das Vorrecht, dass wir Erben sind. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Das heißt, wir erben alles, was Jesus Christus erbt. Und wir haben eine besondere Autorität als die Kinder des Königs. Und ihr könnt da weiter drüber nachdenken. Ich meine, das Beste an dem überhaupt ist, dass wir überhaupt Beziehung haben dürfen mit dem König. Dass wir unsere Augen zu Gott aufheben können und sagen können, aber Papa, oh, so ein zärtlicher Ausdruck, Ausdruck der Vertrautheit, der Geborgenheit, so eine vertraute, angstfreie, sorgenfreie, stressfreie, intime, persönliche Beziehung dürfen wir haben mit Gott. Ja, voll Respekt und Ehrfurcht, weil Kinder sollen Respekt vor ihren Eltern haben. Haben manche vergessen, aber so soll es sein. Aber doch vertraut und persönlich. So persönlich wie Kinder mit ihrem Papa. Und ihr könnt zu Hause weiter nachsinnen und weiter nachstudieren über diese Wahrheit. Was es heißt, Kinder Gottes zu sein und was es heißt, Gott als Vater zu haben. Für kleine Kinder ist eine einzige Sache wichtig. Und das ist die Beziehung mit den Eltern. Mach auch das zu deinem Fokus in dieser Weihnachtszeit. In deinem Leben überhaupt mit Gott. Mach dir nicht übertriebene Sorgen über Sünde oder geistlichen Kampf oder wie du die Gebote halten kannst oder wie du Gottes Plan für dein Leben herausfinden kannst oder wie du heiliger leben kannst. Hey, das ist alles ein Nebenprodukt. Lass Gott deine einzige Sorge sein und pfleg Beziehung mit ihm. Schau voll Vertrauen zu deinem himmlischen Vater, geh gemeinsam an seiner Hand mit ihm durchs Leben. Und dann, wenn er in seinem Wort oder durch den Heiligen Geist in deinem Herzen was zu dir spricht, dann reagier einfach und folg ihm. Lebe in Beziehung mit ihm, folg ihm. Das ist dein Teil als Kind, der Rest ist seine Sache. Seht ihr, von einem kleinen Kind wird nicht erwartet, dass es sich selber versorgt oder dass es aus sich alleine die Kraft hat, sein Leben irgendwie zu meistern oder dass es seine eigenen Wege findet oder dass es alles versteht. Quatsch, darum kümmern sich die Eltern. Das Einzige, was kleine Kinder brauchen, ist die Eltern. Und dass sie bei ihnen bleiben und dass sie ihnen vertrauen. Und das Einzige wirklich, was Kolosser 3, Vers 20, was von Kindern gefordert wird, ist, dass sie den Eltern in allem gehorchen. Dasselbe gilt für unsere Beziehung mit Gott. Das Einzige, was von uns verlangt wird, ist, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm gehorchen. Oder anders ausgedrückt, dass wir Gott lieben. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. ist eine natürliche Konsequenz davon. Dieser Vers ist nicht nur eine Aufforderung, sondern auch eine Verheißung. Wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten und ihn lieben, dann werden wir seine Gebote halten. Ganz stressfrei, wird ganz natürlich sein. Dann werden wir als seine Kinder leben und dann werden wir leben wie er. Wollen wir uns nächstes Mal noch mehr darüber unterhalten. Werden wir ihm ähnlich sein, ganz natürlich. Also das christliche Leben ist einfach. Einfache Liebesbeziehung mit dem Papa. Und die Welt checkt uns nicht. Die Welt versteht uns nicht. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir sind Kinder eines Außerirdischen. Wenn du jemanden, der fies ist zu dir, was Gutes tust, oder wenn du um Vergebung bittest, wenn du versagt hast, oder wenn du kompromisslos ehrlich bist, dann kratzt sich die Welt nur so am Kopf und sagt, hä, was geht denn da ab? Letzte Woche war ich beim Aldi einkaufen mit meinen Jungs und irgendwie ist so eine Schokoladentafel unter der Kiste, die ich da drin hatte, im Wagen gelegen und dann als ich mein Auto eingeräumt habe, habe ich gemerkt, ah, da liegt der diese Schokoladentafel von 50 Cent oder was das Ding gekostet hat. Und natürlich bin ich zurückgegangen und reingegangen und habe die Schokolade bezahlt. Ich meine, ganz natürlich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Das ist normal, oder? Aber ich hätte sehen sollen, wie die Frau an der Kasse sich bedankt hat und was es für die für ein Riesending war, weil es eben anders ist. Oder ich hatte mal tierisch Stress auf der Arbeit, weil ich wirklich 8 Stunden arbeiten wollte, ehrlich, und alle anderen schon eine halbe Stunde vorher Schluss gemacht haben und nichts mehr getan haben in der Werkstatt da. Das ist nicht normal, die checken das nicht. Hey, was ist denn mit dir los? Oder einmal, das ist weniger gutes Zeugnis, da habe ich geschummelt bei einer Prüfung auf der Uni und dann hat Gott mich überführt und hat gesagt, ich soll mich entschuldigen bei dem Professor und die Prüfung nochmal machen. Der hat mich angeklotzt wie ein grünes außerirdisches Männchen. Was wollen Sie eigentlich? Der hat das überhaupt nicht verstanden. Oder wenn ich mich mit jungen Leuten über das Thema Nummer 1 unterhalten habe und die sagen, hey, was, du bist in deinen 30ern und du willst mit Sex bis zur Ehe warten, du willst dich für deine Frau aufheben? Das ist doch verrückt, das ist doch abgefahren. Die Welt checkt uns nicht, wenn wir als Kinder des Vaters leben oder als Nachfolger unseres geistigen Bruders Jesus, unserem Bräutigam. Wie, was, du liest in der Bibel, du gehst gerne in die Gemeinde sonntagmorgens? Du arbeitest ehrlich, du machst nicht mit den Schweinereien? Du willst als Mutter zu Hause bleiben und deine eigenen Kinder erziehen? Du tickst anders. Was stimmt mit dir nicht? Und die Antwort, die wir geben können, ist, ich bin in einer anderen Familie. Deswegen versteht uns die Welt nicht. Aber lass uns weiterlesen. Es gibt auch noch etwas, was wir noch nicht checken. Und das ist unsere Zukunft. Die ist zu herrlich, um sie zu begreifen. Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also jetzt sind wir Kinder Gottes und wisst ihr, Kinder haben so ein begrenztes Vokabular. Das sind wir gerade so. Abba, Papa, Das sind wir gerade. Wir wissen oft nicht so richtig, wie wir beten sollen. Wir sind nicht so vollkommen, wie wir gerne sein möchten. Wir machen in die Windel. Wir haben eine begrenzte Einsicht. Beziehung mit Jesus ist unvollkommen. Paulus hat den Himmel mal gesehen und er hat gesagt, ich kann gar nicht drüber reden. Mir fehlen die Worte, es wäre auch gar nicht richtig. Die Bibel redet über die Ewigkeit oft im Negativ. Es wird keine Sünde mehr geben, es wird keine Tränen mehr geben. Aber es ist schwer zu beschreiben, wie es sein wird. Die Bibel redet oft in Bildern. 1. Korinther 13, Vers 12, jetzt sehen wir wie in einem Spiegel, undeutlich, aber wir werden von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Eines Tages werden wir wirklich reife Menschen sein. Reifes Gegenüber für Gott. Da werden wir ganz sprechen können. Da werden wir ganz sehen können. Da werden wir ganz ergreifen können. Jetzt in unseren gefallenen Leibern haben wir gar nicht die Kapazität dazu. Aber eines Tages werden wir eine reife Beziehung mit dem Schöpfer haben. Und unser zögerndes Vertrauen und unsere geteilte Liebe auf diese gedämpfte Begeisterung, die wird völlig zur Reife gebracht werden. Und Leute, wir werden abgehen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Das könnt ihr mir glauben, da vom Thron Gottes. Wenn wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Eines Tages werden wir ihn sehen, wie er ist. Gott pur. Und wir werden ungetrübte Gemeinschaft erleben und totale Einheit. Dafür sind wir geschaffen. Und das christliche Leben ist eigentlich ein ständiges Wachsen, ständig greifende Beziehung mit Jesus und mit dem Vater. Aber das, was hier so unvollkommen begonnen hat, wird eines Tages zur Vollendung gelangen, wenn er wiederkommt oder wenn wir zu ihm gehen. Und hey, ich kann es gar nicht erwarten, das zu erfahren, wozu ich wirklich geschaffen bin. Jetzt ist es noch nicht offenbar, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein, wenn wir ihn sehen. Gott pur. Wir werden ihm gleich sein. Das langt mir eigentlich. Weil er ist die wunderschönste Person, die es gibt. Und ich glaube, er ist auch die heilste Person, die es gibt. Wir werden ihm gleich sein. Und so, wenn du diese Perspektive hast, wenn du mit dieser Perspektive lebst, in dem Bewusstsein, wer du bist in Jesus, nämlich ein Kind Gottes, ein Königskind, und in dem Bewusstsein, was du sein wirst, perfekt, heilig, wie er, in perfekter Gemeinschaft, dann wirst du auch so leben wollen, wie das, was du bist. Nicht als irgendein kaputter Penner, sondern als ein Königskind. Nicht irgendwo im Schweinetrog, sondern als ein Königskind beim Vater. Nicht als ein Sünder, sondern als ein Heiliger. Und da schließt sich der Kreis in Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Denn das ist unsere letztendliche Bestimmung. So werden wir sein. Seht, betrachtet, bestaunt, sinnt nach, ruft uns Johannes an diesem dritten Adventssonntag zu. Nehmt euch in dieser Weihnachtszeit Zeit dazu. Nicht nur tun, nee, nehmt euch Zeit, still zu werden, ruhig zu werden, zu betrachten, nachzusinnen. Nehmt euch das als Hausaufgabe mit. Vielleicht nehmt ihr euch einen Tag frei, wenn ihr Urlaub habt jetzt über Weihnachten. Nehmt euch einen Tag frei, alleine mit Jesus, nehmt die Bibel mit und sinnt mal nach hier. 1. Johannes 3, Vers 1. Besinn dich auf das Wesentliche. Darum geht es in der Adventszeit, oder? Uns zurück zu besinnen. Das christliche Leben ist einfach, mach es nicht kompliziert. Leb wie eine Braut mit ihrem Bräutigam voll Erwartung der Hochzeit. Sei verliebt in ihm. Betracht ihn voll Bewunderung. Ich liebe diese Blicke da bei Hochzeiten, so wie sie ihn anzieht und er sie anzieht. Leb so mit Gott. Bewundere ihn. Leb wie ein kleines Kind mit seinem Papa. Lieb deinen himmlischen Papa. Vertraue ihm, gehorch ihm. Geh einfach an seiner Hand. Das ist deine Verantwortung, das ist dein Part. Der ganze Rest ist sein Problem. Es ist einfach. Und wenn du so lebst, dann wirst du deine Bestimmung, dann wirst du Gottes Plan für dich erfüllen. 100% garantiert. Lest es hier im Vers 3. Und dann wirst du auch ein heiliges, das heißt auch ein heiliges Leben, ihm ähnliches Leben, schon hier und jetzt. Vater, wir danken dir für deine unglaubliche Liebe und für diese unglaubliche Geborgenheit und Sicherheit und Hoffnung, die wir haben. Und Herr, hilf uns zu leben in diesem Licht, im Licht dieser Wahrheit. Danke, dass du so interessiert an uns bist und dass du uns so liebst. Und ich bete jetzt, wenn wir zum Abschluss Abendmahl feiern und diese Liebe, diese Hingabe nochmal wirklich bildlich und sinnlich erfahrbar betrachten, dass du es auf unsere Herzen schreibst. Und Herr, dass du dich uns neu offenbarst, dass es nicht irgendwie so ein Ritual ist oder was, ach, es ist schon so alt und ich kenne es schon und es juckt mich nicht mehr. Herr, ich bete, dass es uns juckt heute Morgen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Danke, Vater. Wir lieben dich und wir wollen dich zurückleben. Wir wollen dich ehren. Und wir wollen dir näher kommen in dieser Weihnachtszeit. Hilf uns dabei, zieh uns, Vater, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.